Einer der größten Sitcoms wird 15 Jahre alt. Was lieben wir an How I Met Your Mother? Was regt uns auf? Und ist das Finale nicht vielleicht besser als sein Ruf? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moviepilot Podcast, wo wir über die besten Serien und die gehyptesten und die neuesten und auch ältere Serien, wie man heute sieht, reden, die ihr bei euren Streamingdiensten Netflix, Amazon Prime, Sky, Joyn, TV Now und wie sie alle heißen, streamen könnt. Heute geht's um How I Met Your Mother, eine der legendären, das werden wir wahrscheinlich noch öfter sagen, Sitcoms, die wir so haben zurzeit und in der jüngsten Vergangenheit. Und ich bin zum Glück nicht allein. Ich habe mir nämlich den, ich behaupte jetzt einfach mal weltgrößten oder deutschlandgrößten How I Met Your Mother Fan dafür eingeladen. Und zwar unseren Kollegen Hadi aus dem Social Media Team. Hallo Hadi.
Hallo, ich habe die Serie nur 9-mal durchgeschaut.
Hast du sie 9-mal durchgeschaut, weil es 9 Staffeln sind oder war das einfach Zufall so aus Zeitgründen?
Ich glaube, ich muss da kurz nachrechnen. Nee, ich glaube, ich habe sie 3-mal geschaut vor dem Finale und dann sind es ja ungefähr 6 Jahre jetzt bis jetzt und da habe ich sie jedes Jahr nochmal geschaut.
Das finde ich sehr löblich. Das heißt, wir haben nämlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir haben vorhin eh gesagt, Hendrik und ich, wir haben ein bisschen belegte Stimmen heute. Deswegen redet Hadi jetzt einfach 1,5 Stunden für euch, warum er so großer High mit Yamada Fan bin. Und da begrüße ich natürlich auch gleich einen zweiten tollen Kollegen von mir, und zwar unseren Streaming-Experten, der immer versucht, heimlich Fußball-Content in den Podcast zu schmuggeln.
Hallo, Hendrik. Bei Apple TV Plus. So, damit
da habt ihr es schon wieder.
Ich habe How I Met Your Mother 0,9 Mal geguckt, würde ich sagen. So grob gerechnet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so genau hinhaut, aber es kommt ungefähr hin.
Ich finde, das gleicht sich alles ganz wunderbar aus heute. Genau, meine Kollegen Hadi Zaubitzer und Hendrik Busch. Ich bin Andrea Wöger. Ich bin sehr großer Robin Schabatzky-Fan. Es kann passieren, dass ich aus Versehen anfange zu singen über Malls und Sandcastles heute. Ich verspreche gar nichts. Und würde sagen, wir starten gleich los auf ins Streamgestöber und sagen euch, was wir letzte Woche oder am Wochenende geguckt haben, was wir euch gerne empfehlen möchten. Wenn ihr direkt zu How I Met Your Mother, zu unserem Hauptteil der heutigen Podcast-Folge springen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr einfach zum nächsten Kapitel springt. Wir haben das natürlich alles mit Kapitelmarken versehen für euch, damit ihr euch unsere Tipps nicht anhören müsst, wenn ihr nicht wollt. Sie lohnen sich aber, weil ich habe schon mitbekommen, was Hadi geguckt hat am Wochenende. Hadi, lass uns dran teilhaben. Was empfiehlst du uns und wo ist es zu streamen?
Ja, ich habe auf Netflix American Pie, die nächste Generation geguckt, den ersten Spin-off-Film der American Pie-Reihe, und den mag ich immer noch sehr gerne. Ich habe alles vergessen gehabt, aber es ist immer noch ein guter Film und ich bin großer Verteidiger auch der Spin-offs, finde die nämlich sogar teilweise besser als die originalen Filme und verstehe immer nicht ganz, wo dieser ganze Hass herkommt, vor allem der zweite Teil ist super guter Trash und der erste ist aber auch gut.
Von wann hat denn das angefangen? Von wann sind diese Spin-off-Filme? Weißt du das?
Der erste ist von 2005. Also unser Jahr heute.
Ah ja, ich habe nämlich von den Spin-off-Filmen habe ich keinen einzigen gesehen tatsächlich. Kannst du noch mal den Titel wiederholen und wo du das geguckt hast?
Das war American Pie Presents Bandcamp oder American Pie präsentiert die nächste Generation.
Alles klar. Hendrik, wo und was hast du denn gestreamt am Wochenende? Auf Netflix, genau, stimmt.
Ich habe Rohwedder geguckt und der kam, das ist eine kleine Miniserie, die auch bei Netflix läuft seit letzter Woche. Das ist so ein so Netflix-Content zum Tag der Deutschen Einheit, der ja am 3. Oktober ist. da geht es um den Unternehmer Rohwedder, der damals damit beauftragt wurde, die Firmen, die ja dem DDR-Staat gehörten, in Privatfirmen umzuwandeln, also quasi zu verkaufen. Also es geht darum, wie der DDR-Staat abgewickelt wurde. Und dieser Rohwedder, der wurde dann irgendwann während dieses Prozesses ermordet. Und daraus hat dann Netflix so eine True-Crime-Doku beziehungsweise History-Serie gemacht. Und das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich grelle Dokumentation, die so ein bisschen aufgebaut ist wie so eine Aktenzeichen XY-Folge Ungelöst, die bei Netflix, also es ist so sehr viel so fiktionalisierte Momente, wo dann diese Mordszenen nachgespielt werden und gleichzeitig ist es mit O-Tönen aufgebaut von irgendwelchen historischen Personen, die dann ihren Senf dazugeben. Es ist sehr, sehr spannend und sehr seltsam irgendwie alles, weil Deutschland sich da so ein bisschen selber reflektiert über die letzten 60 Jahre und das Ganze dann mit so einem irgendwie grotesken Ton. Also manchmal redet dann der Finanzminister von damals darüber, dass er eigentlich ganz gerne in seinem Skiurlaub gewesen wäre. Und dann durch diesen komischen Mord dann muss er dann leider wieder nach Deutschland reisen. Tja. Nee, genau, es ist unterhaltsam und spannend. Guckt euch Robert da bei Netflix an.
Ich finde das ganz interessant, aber ich kann es mir irgendwie noch nicht so recht vorstellen. Was ist das denn, in was für ein Genre würdest du das denn einordnen?
True Crime schon. True Crime. In die Richtung, ja. Mhm. Ja, True Crime wirklich im trockensten Sinne. Also True Crime im Sinne von Aktenzeichen XY Ungelöst. Aber auch Deutschland-Nostalgie so ein bisschen.
Und bei welchem Streamingdienst hast du das geguckt?
Bei Netflix.
Ah ja, bei Netflix. Genau, also hier ein paar Netflix-Tipps heute für euch. Dann kann ich noch einen Amazon Prime-Tipp mitgeben. Und zwar habe ich gestern die 4. Folge The Boys angeguckt die 6. Folge The Boys, glaube ich, von Staffel 2. Die war ganz neu, die kam am Freitag. Und da wird jemand fast von einem Riesenpenis erwürgt. Das hat mich sehr aufgewühlt und ich könnte darüber jetzt auch einen ganzen Podcast machen. Aber gut, wir wollen über How I Met Your Mother reden. Und dann springen wir auch gleich zu unserem Hauptthema. Ja, How I Met Your Mother wird 15 Jahre alt. Es ist für alle, die, ich glaube, es gibt keine Leute, die Streamgestöber hören und How I Met Your Mother nicht kennen. Aber ich gebe trotzdem eine ganz kurze Einleitung für euch zum Überblick, weil ihr schon lange nicht mehr über How I Met Your Mother nachgedacht habt. Es ist eine Sitcom von Carter Bays und Greg Thomas, die auch tatsächlich für diese Serie am besten bekannt sind. Also die haben nichts anderes gemacht, was jetzt über den Bekanntheitsgrad darüber hinausgeht. Und die erste Staffel lief in den USA 2005, kam erst 2008 nach Deutschland tatsächlich, auf ProSieben natürlich, wo viele, viele von euch das wahrscheinlich geguckt haben damals. Ich habe es vor allem im ORF geguckt, im österreichischen Fernsehen, aber auch auf ProSieben. Also ich habe das dann überall abgegriffen, wo ging quasi. Und es sind insgesamt 9 Staffeln und 208 Folgen. Also da gibt's einiges nachzuholen, falls ihr halt mit Your Mother noch nie gesehen habt. Wir geben euch dann auch rechtzeitig Spoilerwarnungen, vor allem wenn wir dann natürlich über das Ende reden, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Wir werden aber auch ein bisschen allgemein über das Thema reden. Und bei Moviepilot hat das Ganze interessanterweise, oder was heißt interessanterweise, wie zu erwarten, eine sehr hohe Bewertung, und zwar eine 8,1. Bei über 18.000 Bewertungen, das ist wirklich eine absolute Sonderstellung, auch hier bei Moviepilot, fast 1.200 Leute haben es als Lieblingsserie angeklickt, zudem bei Moviepilot. Hendrik, du kennst ja auch so ein bisschen die Moviepilot-Zahlen und Community, überrascht dich dieser enorme Hype quasi um die Serie so im Nachhinein?
Ein bisschen schon. Andererseits ist mir auch bewusst, dass es schon so eine Kult-Sitcom in Deutschland inzwischen ist. Also sie hat viele Fans und ich glaube, ist auch so ein Referenz-Cluster geworden inzwischen, womit man sich unterhält und wie man auf bestimmte Situationen reagiert. Und ich habe mir meine eigene Bewertung nochmal angeschaut vorhin und ich habe die auch mit 10,0 und sogar noch mit dem Sternchen Lieblingsserie versehen. Also
nein.
Doch, tatsächlich. Also da war ich selber so ein bisschen überrascht. Also ich glaube, 2 Leute haben die aus meinem Freundeskreis beim Moviepilot mit Lieblingsserie bewertet. Das sind Hardy und ich. Also ja, also so ein bisschen überrascht war ich schon, aber andererseits irgendwie auch wieder nicht. Also ich glaube, viele haben die so auch so ein bisschen aus Liebe mit einer 10 bewertet.
Ja.
Weil man eben damit aufgewachsen ist so ein bisschen.
Ja, viele von uns sind so ein bisschen damit aufgewachsen oder haben das genau geguckt, als wir selber, also ich habe das geguckt, als ich studiert habe und gerade in das Alter kam, diese Leute zu sein, die man in Staffel 1 kennenlernt quasi. Also es hat schon irgendwie gepasst und es ist auch auf Platz 1 der besten Romcoms wenn man es als Rom-Com bezeichnen kann, generell bei Moviepilot, und es ist auf Platz 6 der besten Sitcoms ever bei Moviepilot. Also das ist eine ordentliche Ansage. Hadi, eine Frage an dich. Es waren ja Spin-offs geplant, How I Met Your Dad und How I Met Your Father. Hättest du dich jetzt als riesiger How I Met Your Mother-Fan darauf gefreut?
Boah, schwierig. Ich glaube, das ist so gut ineinander abgeschlossen. Vor allem, weil ich glaube, da gehen wir am Ende ja nochmal drauf ein, der Erzählstrang der Mutter so schön unauserzählt bleibt, dass er irgendwie diese Romantik beibehält, und da wäre ein Spin-off, glaube ich, nicht so gut gewesen. Aber um auf die Frage davor auch nochmal einzugehen, ich glaube auch von den, wenn wir jetzt die drei großen Pro7-Sitcoms nehmen mit Two and a Half Men, Big Bang Theory und Dates, finde ich es gar nicht so verwunderlich, weil ich die anderen Serien nicht so einschätze, dass man, also vor allem Two and a Half Men, dass man die nicht chronologisch auch gucken würde, wegen den Charakteren jetzt oder sowas, und Big Bang Theory ja schon viel Gegenwind in ab der 5. Staffel oder sowas bekommen hat, und How I Met Your Mother ja ein kontroverses Ende hat, aber durchgehend irgendwie gemocht wurde und halt eine Serie ist, die man halt auch wirklich chronologisch gucken kann, was ja für eine Sitcom schon irgendwie besonders ist, würde ich sagen.
Also mich würde mal interessieren, wie sie sich gegen Scrubs verhält, weil ich glaube, die sind schon so relativ gleich auf, was die Fanhaltung angeht, so ein bisschen.
Ach, stimmt, das kann sein.
Ja, es liegt so ein bisschen daran, dass How I Met Your Mother geht ja teilweise auch ein bisschen in die Dramedy-Richtung, genauso wie Scrubs ja macht. Also Scrubs erzählt ja auch viele durchgängige Geschichten und hat wirklich schöne Character-Arcs für jeden einzelnen Hauptcharakter, genauso wie How I Met Your Mother. Was man jetzt für zum Beispiel Big Bang Theory, wo ich auch nach ein paar Staffeln abgebrochen habe, und Two and a Half Men, wo ich immer wieder mal so nebenbei was geguckt habe, ja nicht wirklich behaupten kann, oder?
Nee, würde ich halt eben auch mitgehen. Aber was interessant ist, als Randfakt jetzt vielleicht noch, ist, dass ja die Regisseurin von How I Met Your Mother, Pamela Freeman, auch 20 Folgen ungefähr Two and a Half Men mitgemacht hat. Und die hat ja bei How I Met Your Mother dann, ich glaube, an die 200 Folgen wirklich selber inszeniert.
Genau, das. Ja, das fand ich auch total faszinierend, weil das ja gar nicht so relativ ungewöhnlich ist, dass wirklich ein Regisseur oder eine Regisseurin bei einer Serie fast alles macht. Ich habe es mir aufgeschrieben, 196 von den 208 Folgen hat Pamela Freeman Regie geführt. Und ja, das führt wahrscheinlich dann auch dazu, dass es sehr, ja, ein bisschen stringenter wirkt alles einfach. Und nicht so zerschossen, denke ich mal. Wusstet ihr, Henrik, wusstest du, dass es ein russisches Spin-off gibt von How I Met Your Mother, das 2 Staffeln lang lief?
Oh Gott, nein. Spielt das in St. Petersburg oder in Moskau dann? Das würde mich interessieren.
Ich weiß tatsächlich nichts weiter drüber. Ich habe das vorhin gerade noch entdeckt und wollte es unbedingt anbringen. Hadi, hast du da mal reingeguckt?
Nee, aber ich will es jetzt unbedingt sehen.
Es erinnert mich so ein bisschen an die Simpsons-Folge, wo dann ich glaube, japanisches Friends irgendwie dann auch mal kurz vorkam, oder? War das nicht da irgendwann mal? Ja, so exotisch stelle ich mir das so ein bisschen vor.
Ja, das ist bestimmt sehr interessant. Ich finde es auch interessant, dass es nur unter Anführungszeichen 2 Staffeln lang lief. Also es dürfte nicht so erfolgreich gewesen sein wie das US-Original von dem Ganzen. Aber ja, ich glaube, wir alle und auch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen wollen das jetzt sehen. Ich muss nochmal nachrecherchieren, ob man das irgendwie legal hier in Deutschland gucken kann, und lasst es euch dann in der nächsten Podcast-Folge wissen. Oder falls ihr wisst, wo man das gucken kann, dann sagt es uns bitte, schreibt es an podcast@muipilot.de. Wir wollen das nämlich jetzt sehen.
Wie heißt es dann? Hast du es gerade schon gesagt?
Nein, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Wahrscheinlich könnte ich es, ich habe ein Jahr Russisch studiert, also ich könnte es wahrscheinlich lesen, aber ob ich es dann auch richtig ausspreche, weiß ich nicht. Nein, ich bin vollkommen unvorbereitet, aber ich überlasse das einfach alles eurer Fantasie, dann ist das wahrscheinlich eh viel besser, als es tatsächlich ist.
Du kannst nach einem Jahr studieren schon Kyrillisch lesen, das ist ja Wahnsinn.
Also Kyrillisch lesen kann man schon nach ein paar Tagen, das ist wirklich nicht schwer, okay. Weil das auch ganz ähnlich ist, das Alphabet in Wahrheit. Das ist nicht, als würdest du jetzt Mandarin oder so lernen, um Gottes Willen. Mhm. Aber ich konnte sogar fließend Russisch reden. Znaše zdorovje. Gut, ich leite damit zum nächsten Thema über. Hadi, möchtest du allen Leuten, die gerade nicht mehr ganz so firm sind, was bei How I Met Your Mother passiert, vielleicht in ein paar wenigen Sätzen sagen, um was es eigentlich geht? Wo starten wir eigentlich in Staffel 1 dieser Serie?
Oh Gott, also ich glaube, ein guter Punkt, um anzufangen, ist wahrscheinlich der Moment, an dem Ted Robin kennenlernt. Das ist ja so ein bisschen die Ausgangssituation. Ted ist Mitte 20 und lebt mit seinem besten Kumpel Marshall zusammen, der seit dem College mit Lilly zusammen ist. Das ist so das unbrechbare Dreierteam seit dem College halt. Wo dann irgendwann Barney dazu gestoßen ist, der Ted im McLaren's, der Stammer von den dreien, aufgegabelt hat und ihm seitdem beibringen will, wie man lebt. Und in der Bar, genau durch Barney, durch eine Taktik wieder von ihm, wie man Frauen anspricht, lernt Ted halt Robin kennen, die so dann seine große Liebe ist. Und er sagt ihr natürlich viel zu schnell, dass er sie liebt. Und deswegen geht das in die Brüche, aber es entsteht eine Freundschaft daraus und das Dreierteam wird zum Fünferteam.
Ja, das ist eine wunderbare Zusammenfassung, was es eigentlich geht. Genau, das Ganze spielt in Manhattan in New York, wobei man sich immer fragt, wie können die sich diese Wohnung leisten? Diese riesige, schöne Wohnung als Leute, die wahrscheinlich noch nicht so viel verdienen, gerade ins Berufsleben eingestiegen sind oder noch nicht mal. Naja.
Ja, und die Wissenschaftler in Big Bang Theory leben irgendwie in einer WG und sind so kleinen Schuhkartons die Jurastudenten, die können sich da so einen riesen Loft leisten, oder? Naja. Komisch.
Ja, nur bei Two and a Half Men macht das Sinn. Mhm. In seinem, was ist das? Miami Beach House?
Genau.
Oder so in die Richtung. Genau, und in der allerersten Folge lernt Ted Mosby, oder wie heißt er? Theodore Evelyn Mosby. Robin kennen, eine Reporterin für irgendwelche Local News, die dann später natürlich auch eine erfolgreiche Karriere hat und so weiter. Und dann wird das Ganze so ein unzerbrechliches Fünfer-Team aus Ted, Marshall, Robin, Barney und Lily. Und wir begleiten sie quasi 9 Staffeln lang durch ihre Liebes- und Lebensirrungen und Wirrungen und kriegen halt das so alles mit, was eine unzertrennliche Freundesklicke so mitmacht. Hadi, fandest du das eigentlich authentisch oder realistisch, was die da so alles gemeinsam durchmachen und erleben?
Vielleicht nicht unbedingt authentisch realistisch, aber es ist natürlich immer eine Steigerung von Situationen, die man genauso kennt. Also ich glaube, keine Serie hat so geschafft, dass man sich in jeder möglichen Situation an eine bestimmte Folge How I Met Your Mother erinnert, die das irgendwie genauso widerspiegelt. Ob es jetzt irgendwie, weil ich es gerade wieder geschaut habe, die Pineapple-Vorfall-Folge ist oder sowas. Das sind so Sachen, die sich irgendwie so einbrennen. Das geht ja so in den Sprachgebrauch über auch. Also ich kenne so viele Leute, die, glaube ich, How I Met Your Mother reden und gar nicht mehr wissen, wo das herkommt mehr. Deswegen, das ist so eine Verbindung aus irgendwie total echten Geschichten, aber natürlich in so einer Sitcom-Welt, wo es dann nochmal anders funktioniert.
Kannst du dich noch erinnern, wie oder wann oder wo du deine erste Folge How I Met Your Mother gesehen hast und ob du da sofort reingekippt bist oder ob du ein bisschen gebraucht hast?
Es muss so irgendwo auf ProSieben gewesen sein, nachmittags. Ich hatte so einen ganz kleinen Fernseher in der Küche hängen damals, wo das Intro dann noch kleiner drauf war und ich habe mich gewundert, was da los ist. und dann hat man es immer mal wieder so geschaut, wie halt auch Two and a Half Men und Big Bang Theory dann später und sowas. Aber es ging dann bei mir auch erst richtig dann los, als meine ganzen Freunde das auch wirklich chronologisch geschaut haben. Also wir haben dann wirklich irgendwann angefangen mit der ersten Folge nochmal. Ich glaube, damals waren dann 4 oder 5 Staffeln gerade draußen und es ist wirklich so zum Kern unserer Clique auch geworden. Und es ging immer darum, wer ist jetzt welche Figur und Leute haben sich die Hemden gekauft, die Marshall trägt und sowas. Es ist wirklich, da haben Freundschaften drauf aufgebaut.
Dann lass uns mal kurz abstecken, wer wir sind. Okay, Hadi, wer bist du?
Also, mir wird immer gesagt, dass ich Ted bin, aber ich wäre gern auch eher Marshall.
Okay, das ist, finde ich, schon mal sehr interessant. Hendrik, wer bist du?
Oh, könnt ihr das sagen? Weil das kann ich gar nicht einschätzen. Ich wäre am liebsten Robin, glaube ich. Ich wäre gerne so cool wie Robin.
Ich glaube, du bist eine Mischung aus Lily und
sag Barney.
Nee, ich glaube, du bist eine Mischung aus Lily, Robin und Marshall.
Okay, ja, nee, damit kann ich leben.
Mhm. Ich sehe mich auf jeden Fall als Robin. Vor allem die ganzen Kanada-Kommentare, die sie sich immer anhören muss, das ist schon eine sehr gute Parallele zu den Österreich-Kommentaren, die ich mir hier immer anhören muss.
Passiert, nein.
Ich mag zwar Hunde nicht, sorry für alle großen HundeliebhaberInnen da draußen, aber ansonsten gibt's da schon so ein paar Parallelen. Ja, okay, dann haben wir das abgesteckt, das war mir auch das Allerwichtigste. Und Hendrik, kannst du dich noch erinnern, wie es war, als du How I Met Your Mother kennengelernt hast?
Ich habe damals sehr viel doch recht große Fernsehzeitung TV Spielfilm gelesen. Es gibt auch andere Fernsehzeitungen, aber die habe ich damals, die kam dann so im Zwei-Wochen-Rhythmus, kamen die bei uns rein und dann habe ich da einen Artikel drüber gelesen, über so eine große Sitcom, die in den USA mega erfolgreich war und sehr gut von Kritikern besprochen wird. Und die dann jetzt, ich glaube, ein Jahr später sollte die dann zu ProSieben kommen. Also ich bin mir recht sicher, dass sie schon ab 2006 bei ProSieben lief. Deswegen habe ich mich vorhin ein bisschen gewundert, als du meintest 2008.
Ich meine,
lief schon seit 2006.
Bei unseren Kollegen von Fernsehserien.de geguckt, da stand, wenn ich mich nicht verguckt habe, 2008, aber...
Ich bin mir recht sicher, dass es schon ab 2006 war. Ich meine, das war so ein Jahr danach. Nee, und dann habe ich mir das dann wirklich geplant, dass dann Samstagvormittag war das dann, kam dann die allererste Folge. Und dann habe ich auch die erste Staffel komplett an jedem Samstag, kam dann irgendwie so drei Folgen oder so, habe ich dann durchgeschaut. Und das hat dann so anderthalb Monate gedauert. Und war dann auch ziemlich schnell gefangen, weil das halt wirklich was ganz anderes war. Weil ich kam dann so ein bisschen von Friends wirklich zu How I Met Your Mother rüber. Geglitten und das war wirklich so die perfekte Weiterentwicklung von der klassischen Sitcom zu der High-End-Sitcom, mehr oder weniger. Ja.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Begriff, die High-End-Sitcom. Ja, weil dazu muss man natürlich sagen, was wir vorhin vergessen haben, es gibt ja eine Rahmenhandlung bei How I Met Your Mother und die ist ja das eigentlich neben den ganzen Charakteren und wie sie sich dann entwickelt haben, eigentlich so das Ikonische der Serie. Sie fängt damit an, dass Ted Mosby im Jahr 2030 seinen zwei Kindern im Teenageralter erzählt, wie er die Mutter der beiden kennengelernt hat. Und ja, das fand ich eigentlich von Anfang an immer ganz interessant. Und umso länger die Serie ging, umso lustiger wurde sich darüber auch gemacht, weil er einfach mal den Kindern 9 Jahre lang erzählt, wie er die Mutter kennengelernt hat. Und es geht halt so gut wie nie um die Mutter an sich. Wie fandet ihr denn, Hendrik, wie fandest du denn diese Rahmenhandlung? War das irgendwas, was dich gehuckt hat am Anfang?
Ja, absolut. Das war das eine, was mich da so reingezogen hat. Weil, wie gesagt, also wenn du Friends mit How I Met Your Mother vergleichst, dann ist wirklich... Dann ist How I Met Your Mother auf einem anderen Level, was die erzählerischen Mittel angeht. Also Friends ist ja relativ klassisch, ist eine klassische Sitcom, wo du immer dich in drei Räumen ungefähr aufhältst. Das ist bei How I Met Your Mother auch so. Aber zu diesem relativ starren Erzähltunnel wird bei How I Met Your Mother eben sowas dazugefügt wie Zeitsprünge und verschiedene Mysterien. Und du hast... Zeitsprünge drin und unverlässliche Erzähler, immer wieder so kleine Anekdoten und auch so Abrisse in der Erzählung, was das alles sich dann so ein bisschen distanziert von der klassischen, recht starren Sitcom. Und das war wirklich was komplett anderes in dem Moment. Das hat mich dann wirklich reingesaugt da.
Hadi, was glaubst du denn, womit die Serie jetzt so ein bisschen in Erinnerung bleiben wird? Also jetzt, oder was sind denn so die großen Sachen, wo du sagst, damit geht How I Met Your Mother jetzt, ist How I Met Your Mother in die Popkultur eingegangen, jetzt wo wir das 15-jährige Jubiläum der Serie feiern?
Ja, mir fällt es ein bisschen schwer, das in so Sitcoms einzuordnen, weil ich natürlich, für mich war das der Einstieg in Sitcoms, glaube ich, so ein bisschen. Deswegen ist es schwierig für mich, sowas damit, wenn Hendrik sagt, Friends ist die klassische Sitcom und sowas, das irgendwie daran festzumachen. Aber ich glaube, es ist wirklich das, was ich vorhin schon angerissen habe, wie viel halt ins eigene Leben übergegangen ist an Sprachgebrauch und solchen Sachen einfach. Also ich habe auch das Playbook und den Bro-Code zu Hause und sowas. Und es sind irgendwie, also vielleicht ein bisschen komische Sachen da drin, aber es sind irgendwie Sachen, die man ironisch auch anwenden kann und die irgendwie viele benutzt. Ich glaube, kann es sein, dass das Wort Bro auch ein bisschen dadurch zurückgekommen ist?
Ich glaube, Bro ist was, das hat ja vor allem Scrubs angestoßen, ne? Die Bromance zwischen JD und Turk. Ich glaube, das hat so ein bisschen mit Scrubs angefangen und in der Figur von Barney wird das alles halt ja vollkommen auf die Spitze getrieben. Stehen da nützliche Sachen drin in diesem Playbook?
Es geht so.
Ich stelle mir das nämlich wahnsinnig sexistisch vor, genauso wie die Figur von Barney ja ein einziges, wie soll ich sagen, wie so ein Anti-Vorbild.
Ja, es ist eigentlich, das ist furchtbar schlimm, aber ich meine, es sind halt auch Sachen, die das so auf die Spitze treiben. Es wird ja wie zu so einer Karikatur, also was da teilweise für Sachen drin sind, wo ich glaube, das ist auch sogar in einer Folge dann, weil ich es letztens wieder durchgeblättert habe, wo er sich in ein Schaufenster stellt als Schaufensterpuppe und dann zum Leben erwacht.
Das also, ist, glaube ich, das kommt dann da im Finale vor. Von How I Met Your Mother, wo er nochmal von Play seinem 2, perfekten Monat erzählt, ja genau.
Ja. Was trotzdem ist er ein Pickup-Artist, würde ich sagen. Und das alles, dann wird er schon ein bisschen romantisiert. Also ich glaube, so richtig gebrochen habe ich nicht das Gefühl. Also es wird schon auf die Spitze getrieben, aber man hat nicht das Gefühl, dass sich jetzt wirklich die Autoren da jetzt komplett von distanzieren. Also ich glaube, für die ist er immer noch der witzige, verschrobene Frauenaufreißer, der irgendwie ein paar gute Tricks auf Lager hat und natürlich auf seine Weise tragisch ist, aber irgendwie auch cool immer noch. Und irgendwie wird es ja immer noch so ein bisschen verherrlicht. Also
ja, ich glaube auch, dass, also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie sich so ein bisschen mehr noch, also dass sie die Figur von Barney noch so ein bisschen mehr und ernsthafter hinterfragen. Sie machen das schon auf jeden Fall in Ansätzen. Also man kann ihn schon auch als unglaublich zerbrechlichen Menschen mit wahnsinnig vielen Komplexen lesen, woraus dann das alles entstanden ist, so ist, wie er ist. Aber man muss das schon auch ein bisschen suchen, habe ich das Gefühl.
Mhm. Ja, es gibt ja diese eine Folge, wo man dann seine Origins-Story so ein bisschen kennenlernt, wo das dann auch so ein bisschen pathologisiert wird, was er dann als erwachsener Mensch macht. Aber so richtig, es reicht irgendwie nicht. Weil dann geht es ja trotzdem irgendwie immer so weiter. Und am Ende ist er dann zwar geläutert auf seine Weise, aber trotzdem macht er ja weiter. Also er hat seine Tochter, aber er bleibt immer noch der Pickup-Artist und mit seinem riesigen Arsenal aus Aufreißertricks.
Und ja, das ändert sich auch nicht. Ich hab mir ja auch die erste und die letzte Folge nochmal angeguckt und ich wollte da eigentlich später drüber reden, aber jetzt sind wir gerade bei Barney, der ja, glaube ich, auch am meisten irgendwie so ein bisschen ins kollektive Gedächtnis eingeht von How I Met Your Mother als die Figur, die am meisten in Erinnerung bleibt wahrscheinlich. Und die erste Folge, es ist ganz, ganz schlimm, was er in der ersten Folge auch sagt. Also nicht nur redet er halt nur vom Aufreißen die ganze Zeit, er fetischisiert auch Frauen aus verschiedenen Ländern. Das ist so, so lernen wir ihn kennen quasi. Und das ist halt so dieser lustige Gag, dieser lustige Typ, der irgendwie nicht ganz so weiß, was richtig ist, aber irgendwie ist auch witzig dabei. Und dann dachte ich mir so, oh je, die Serie ist wahrscheinlich gar nicht gut gealtert. Und dann habe ich mir direkt im Anschluss das Finale angeguckt und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich es so schön fand und finde, wie wahnsinnig gut diese Serie zu Ende gebracht wird. Aber gut, darüber reden wir wirklich nachher noch. Hendrik, hast du sonst noch irgendwelche Punkte von How I Met Your Mother, wo du sagen würdest, die sind jetzt einfach in der Popkultur verankert?
Ja, ich lese immer häufiger das Wort Legende bei Twitter vor allem, egal wo, also und auch generell legendär. Aber sonst, dafür ist, glaube ich, die Sitcom als Erzählung immer noch recht zu klassisch. Also es ist ja, am Ende ist es eine normale romantische Komödie, nur eben auf neuen Staffeln ausgewalzt. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, wenn es jetzt danach noch weitere Sitcoms gegeben hätte, erfolgreiche Sitcoms gegeben hätte, wie How I Met Your Mother, dann könnte man da auch irgendwas dran festmachen, wie die Erzähltechniken übernommen wurden. Aber irgendwie ist ja schon How I Met Your Mother die letzte große Sitcom dieser Art. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, daraus irgendwas abzuleiten. Also How I Met Your Mother hat das Sitcom-Game quasi zu Ende gespielt. Und dann damit war es das dann irgendwie auch. Also mir fällt jetzt keine Sitcom ein, die jetzt an How I Met Your Mother angeschlossen hätte. Also wir hatten 20 Jahre lang, hatten wir ja zwei große Sitcoms. Also Friends fing 1994 an, ging bis 2004. 2005 kam How I Met Your Mother. Und das ging dann bis 2014. Also da hatten wir 20 Jahre lang diese WG-Sitcoms, an denen wir uns alle irgendwie orientieren konnten. Aber danach kam ja nichts, was das irgendwie ersetzt hätte. Deswegen, ich glaube, wenn man jetzt irgendwas daran festmachen könnte, dann wirklich, dass sich die Erzählung von den 30 Minütern, die wir heute haben, wie zum Beispiel das fällt mir der Titel nicht ein. Verschiedene, wenn man dann eins dieser Beispiele sagen möchte, dann fällt es einem nicht ein. Verschiedene Netflix-Serien, die BoJack Horseman zum Beispiel, glaube ich, hat viel von den flexiblen Erzähltechniken übernommen von How I Met Your Mother. Da hat How I Met Your Mother schon recht viel aufgemacht für andere Serien. Ja.
Ja, das stimmt. Die Erzählweise, die Figuren und wie die weiterentwickelt werden, das ist ja alles schon wirklich sehr, sehr klassisch. Und How I Met Your Mother hat ja quasi so dieses, was Sitcoms dann meistens als Kern durchziehen, dieses, wie lernen sie sich kennen, wie kommen sie zusammen, diese On-Off-Beziehung, wie wir sie ja aus Friends kennen. How I Met Your Mother hält ja auch gar nicht hinterm Berg, dass das einfach der zentrale Aspekt der Serie ist. Das wissen wir durch den Titel, das wissen wir in Folge 1 schon, wenn er anfängt, das den Kindern zu erzählen. Hadi, bist du jemand, der gerne so, wie soll ich sagen, Romcoms auch mal guckt? Oder ist How I Met Your Mother da schon die Ausnahme?
Nee, ich liebe Romcoms. Also vor allem dann eher die Teenie-Dinger noch. Aber ich merke auch jetzt, wo ich jetzt nochmal How I Met Your Mother geschaut habe, dass es eine Serie ist, die mich auch noch länger begleiten wird, weil halt ich jetzt erst in diesem Alter bin, wo die dann alle sind. Ich war ja, glaube ich, dann, also wann kam es jetzt? 2008 oder 2006? Wenn 2006 genau, kam, war ich 9. und ich habe es ja geguckt, ich glaube von, es muss so 13 bis 16 gewesen sein. Und hab die da ja schon geliebt und sowas. Und deswegen, da hängt, glaube ich, dann auch meine Nostalgie bei Romcoms und sowas dann in diesen Filmen fest. Also die Highschool-Dinger und sowas. Romcoms, ja.
Ich glaube, bei mir ist es auch so, also ich habe die wahrscheinlich dann geschaut, als ich so 18 war. Und mir hat How I Met Your Mother so ein Bild vermittelt davon, wie es ist, erwachsen zu sein, noch so ein Bild von Großstadtleben, vom Lifestyle und wie sich Lifestyle im Laufe des Erwachsenwerdens noch verändern kann. Also die sind da alle 27, als die anfangen. Und was die alle erleben, bis sie dann irgendwie so 36, 37 sind, ist ja der Wahnsinn. Also es zeigt einem auch so ein bisschen, wie lange so ein Erwachsenenleben auch einfach ist und wie flexibel die Persönlichkeiten sind. Das finde ich schon spannend. Also da macht How I Met Your Mother auch so ein bisschen ja Mut fürs Erwachsenwerden, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ich mal, also gerade jetzt, wo ich halt den Vergleich zwischen der ersten und der allerletzten Folge habe, da sieht man auch, wie krass gewachsen die Serie ist und wie viel Tiefe sie gewonnen hat. Auch durch die fantastischen Schauspieler, die sie für diese Rollen besetzt haben und wie die alle zusammengewachsen sind. Hadi, was ist wahrscheinlich eine schwere Frage, vielleicht auch nicht, aber was ist denn dein Lieblingscharakter?
Da kann ich übrigens kurz anfangen, wir haben eine Umfrage noch auf Instagram gemacht.
Oh ja, super.
Da ist Barney ganz weit vorne, auch in allen möglichen Varianten geschrieben, von Barnex bis Barney mit I oder Swally.
Also alle Barneys aus allen Paralleldimensionen.
Auch aus dem russischen Spin-off. da bin ich, glaube ich, nicht dabei, ich tendiere dann, glaube ich, doch eher zu... Ah, es ist so schwierig, kann man Marshall und Ted voneinander trennen, eigentlich ist es sehr... So eine Einheit, die zusammengehört. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, Ted nehmen.
Ja, Barney ist ja auch wirklich der beste Instagram-User, ne? Also er kann ja keine schlechten Fotos machen. Also er ist ja wirklich, der würde das Instagram-Game, würde er, glaube ich, auch rocken heute.
Ja, ich glaube, es liegt auch bei Barney daran, es ist ja der Charakter, der die größte Entwicklung dann am Ende durchmacht und der Gag-Garant der Serie. Ja, weil wir es auch vorhin nochmal hatten, in welcher Figur man sich sieht und sowas. Ich glaube, ich kann mich dann nicht nur durch, dass er die Hauptfigur ist, am meisten oft mit Ted identifizieren. Allein wenn er anfängt, von irgendwelchen Themen dann Monologe zu halten, wo keiner Interesse dran hat, da sehe ich mich wieder.
Perfekt für Podcast geeignet, Hagen. würdest du dich als hoffnungsloser Romantiker bezeichnen?
Ich mach's mal an der Before-Trilogie-Skala fest. Ich bin beim zweiten Teil.
Für alle Before-Fans da draußen, die werden wissen, was Hardy meint. Hendrik, was ist deine liebste Figur in How I Met Your Mother?
Ja, da bleibe ich bei Robin tatsächlich, weil sie Scotch mag. Ich mag Whisky. Nein, das ist bei mir auch so ein bisschen nach Ausschlussverfahren. Also Barney finde ich tatsächlich viel zu, den mochte ich tatsächlich nie. Also ich mochte Barney nie, weil er mich immer abgestoßen hat mit seiner Art. Und das kann noch so häufig ins Weinerliche dann abgleiten in den letzten Folgen. Ted fand ich auch immer seltsam tatsächlich. Also er ist halt auf seine Weise ist er irgendwie auch ein netter Kerl, aber dann er würde mich mit seiner Art irgendwie auch eher nerven. Und dann hast du eben dann Marshall über, der ein Jurastudent ist, naja.
Warum hast du diese Serie geschaut?
Nichts gegen Jurastudenten.
Und was hast du gegen Jurastudenten?
Nein, nichts gegen Jurastudenten. Nein, aber ich glaube, am Ende ist einfach Robin strahlt irgendwie über alle hinweg, weil sie cool ist, weil sie schlau ist, weil sie unabhängig ist und ihr eigenes Ding macht und weil sie Journalistin ist und das auch also einen ziemlich coolen Lebenslauf hinlegt. Also sie fängt dann nochmal ganz von vorne an und fängt da als Rechercheurin bei einem großen Nachrichtennetzwork an und arbeitet sich von da aus dann eben hoch. Sie tritt nochmal aus dem Scheinwerferlicht raus und ich mag diesen Lebenslauf von ihr einfach. Das gefällt mir sehr gut. Nochmal nichts gegen Jurastudenten, wir brauchen Jurastudenten.
Wir brauchen Jurastudenten tatsächlich. du hast Lilly überhaupt nicht erwähnt. Ist sie nicht auf deinem Radar?
Sie ist nicht auf meinem Radar tatsächlich, weil sie tatsächlich, ich kann es nicht so richtig, sie ist dann doch am Ende mehr, ich glaube, sie ist der einzige wirkliche, oder wenn es einen Sidekick gibt in der Serie, dann sie, glaube ich. Weil sie, glaube ich, so eine richtige Persönlichkeit, habe ich das Gefühl, entwickelt sie nicht. Aber da könnt ihr mich auch gerne widerlegen. Also ich habe sie nie als wichtige Persönlichkeit für die Serie wahrgenommen, weil sie dann am Ende eben doch lieber auf andere, weil sie ja wirklich bewusst andere Lebensläufe manipuliert. Da gibt es ja eine ganze Folge dazu. und ja, nein, sie nimmt natürlich schon auf ihre Weise eine wichtige Rolle ein, aber ich glaube, sie wurde von den Autoren dann doch irgendwie am meisten vernachlässigt.
Ich finde das total interessant, dass du das sagst und dass unsere Auffassung da so vollkommen konträr ist, weil für mich ist Lilly das Herz dieser Clique. Ich finde das jetzt dann auch noch spannend, was Hardy dazu zu sagen hat. Ich führe das bei mir noch mal ganz kurz aus. Ich habe gerade, wenn man sich auch noch mal die letzte Folge anguckt und den Anfang, Lilly ist diejenige, die, glaube ich, am allermeisten an dieser Clique hängt, die deswegen auch immer wieder versucht, die Clique zusammenzuhalten, die am meisten drunter leidet, wenn Leute für die wichtigen Momente nicht da sind. Und dadurch gerät sie, glaube ich, manchmal ein bisschen in den Hintergrund, weil sie halt oft nur für die Clique lebt. Sie hat ja auch diesen einen Handlungsstrang, den ich übrigens ganz toll finde, wo sie einfach verschwindet, dass die Autoren das quasi gemacht haben, so, dass sie einfach irgendwann weg ist und halt wiederkommt. Aber ich finde, sie ist so ein bisschen dieses Element, das die Serie auch braucht, um glaubwürdig darzustellen, dass die beieinander bleiben alle. Und Hardy, was ist deine Meinung dazu?
Ich bin bei euch beiden. Ich glaube auch, dass sie irgendwie die Essenz der Gruppe ist, weil sie ja auch am meisten es gibt auch diesen einen Part, wo Robin den Psychologen datet und der die dann ja auf einmal alle analysiert, dass die totale Psychopathen sind eigentlich, und das drückt Lilly ja auch am meisten aus, und wie du auch sagst, sie ist die immer die Gruppe zurückbesinnt auf den Kern irgendwie. Aber ich verstehe auch Hendrik, dass ihre eigene Agenda natürlich, das hast du ja auch erwähnt, irgendwie immer hinten dran bleibt. Also ich meine, diese San Francisco-Sache, wo sie dann ihre eigene Karriere irgendwie angehen will und da alles hinter sich lässt, das ist sowas, wo man hätte einsteigen können, aber das ist ja, ich war überrascht, als ich Anfang des Jahres die Staffel nochmal gesehen habe, wie schnell es doch wieder vorbei ist, dass sie da ist.
Da kann ich ja kurz meiner, ich finde den San Francisco, ich habe das auch nochmal geguckt, den San Francisco-Strang finde ich schrecklich umgesetzt. Ich finde die Idee super, aber wie sie sich dafür entschuldigen muss, dass sie 3 Monate nach San Francisco geht, um da sich mal nochmal auszuprobieren, und wie sie dann auch mehr oder weniger reumütig zurückkommt, finde ich schrecklich. Also das, ich glaube, ich weiß nicht, danach, ich hätte vielleicht noch mal ein paar Folgen danach gucken sollen, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich habe halt nur diese beiden, also einmal die Folge, wo sie dann die Entscheidung trifft und dann die Folge danach, wo sie zurückkommt. Das finde ich ganz furchtbar.
Ja, es wird erst ganz spät wieder aufgegriffen. Ich glaube, in der 8. Staffel gibt es so einen Moment, wo sie dann vor Marshall auch wirklich so, also wo es so super düster wird und sie vor Marshall anfängt zu weinen, dass sie alle ihre Träume verpasst hat und sowas. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, wie sie sich am Ende halt entwickelt, woran sie sich dann stürzt. Also sie will ja dann auch, leben da dann auch in Italien ein Jahr mit Twin Peaks
Inspector. Ich glaube, es ist ja auch so, dass sie dann auch dafür bestraft wird fast schon, dass sie nach San Francisco gegangen ist, weil ja irgendwie nichts von dem so wird, wie sie sich das vorgestellt hat. Und das ist ja schon irgendwie auch ein Kommentar auf diese Entscheidung von den Autoren, bewusster Kommentar. Lass es lieber, hättest lieber in New York bleiben sollen, bei deinem Mann und deinen vorgezeichneten Weg zu Ende gehen sollen. Das wird ja aber dann bei der Hochzeit, die sie dann in Atlanta dann machen, wird das ja auch nochmal aufgegriffen, dass dann die beiden sich dann, also Marshall und Lily, sich dann immer so verstohlene Blicke zuwerfen und dann diese Reue dann von den Zufallspfarrern dann nochmal irgendwie bemerkt wird und dann auch irgendwie abgestraft wird nochmal. Ja, nee, ihr liebt euch ja gar nicht wirklich oder ihr wart euch ja gar nicht treu die ganze Zeit. Deswegen könnt ihr jetzt auch nicht heiraten.
Ja, die Serie ist ja auch immer auf Marshalls Seite da. Deswegen wird ja auch diese San Francisco-Sache total ausgeblendet. Sie ist ja aus der Serie verschwunden kurz.
Genau.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich finde das ganz interessant, dass ich das so ein bisschen anders wahrgenommen habe. Ich fand das, also im Nachhinein, ja tatsächlich, ich habe nie drüber nachgedacht, dass die Serie offensichtlich eher auf Marshalls Seite ist. Genauso wie, wobei das natürlich dann, ja gut, wir sind jetzt, ich habe vorhin vergessen, eine kleine Spoilerwarnung rauszugeben, aber ihr alle, die dran geblieben sind, ihr kennt die Serie sicher und ihr fiebert gerade mit bei den, was wir so von den Charakteren halten. Übrigens, wenn ihr Meinungen zu den Figuren habt, dann schreibt uns das auf jeden Fall an podcast@moviepilot.de, was eure liebste How I Met Your Mother-Figur ist. Mhm. Ja, die Serie ist total auf Marshalls Seite. Andererseits ist es, finde ich, nicht so, dass die Serie Lily dafür bestraft, dass sie gegangen ist, sondern die Serie bestraft Lily dafür, wie sie gegangen ist. Mhm. Und zwar, dass sie sich nicht verabschiedet hat. Und das finde ich dann wieder stimmig, weil sie ist ja diejenige, die immer auf diesen Klickenzusammenhalt aus ist, die vielleicht letzten Endes auch sich am meisten auf den Zusammenhalt gestürzt hat, weil sie eben nicht weiß, was sie sonst hat im Leben. Und dann bricht es halt aus ihr heraus und sie geht ohne Tschüss zu sagen, weil sie stürzt quasi von einem ins andere Extrem. Und das mochte ich sehr gerne. Ich kann aber auch verstehen, wenn du sagst, dass es nicht gut umgesetzt war und viel besser hätte gemacht werden können tatsächlich. Ja.
Ich glaube ja, dass es auch einfach, dass Lily das Problem oder das Problem, was ich mit Lily verbinde, einfach in der Serie schon angelegt ist, weil bei How I Met Your Mother geht's eben einfach von vornherein darum, wie findet Ted seine große Liebe, wie bekommt er seine Kinder, wie baut er seine Familie auf. Und da sind Lily und Marshall einfach schon deutlich früher an dem Ziel. Also das, was bei Ted über 9 Staffeln erzählt werden muss, da sind Lily und Marshall schon die ganze Zeit dabei. Und wo dann vielleicht Marshall immer noch so als der Romantic Comedy-Dude, den es ja in jeder Romantic-Comedy gibt, der dann irgendwie die Beziehung seines verirrten Freundes da kommentiert und ihn auch mit Ratschlägen beiseite steht. Deswegen nimmt er da noch eine größere Rolle ein. Aber deswegen, glaube ich, kann da Lily auch einfach schwer noch eine aktive Rolle spielen in der Handlung, weil sie eben einfach schon sehr früh am Ziel ist und sehr früh schon das erreicht hat, wo alle noch hinwollen.
Wenn man das so ein bisschen durchanalysiert, könnte man natürlich sagen, du hast den Normalo, Ted, in der Mitte, den so ein bisschen sehr romantisch veranlagt, will seine große Liebe finden, hat da vielleicht auch so ein bisschen zu romantisierte Vorstellung, was es bedeutet, die wahre Liebe zu finden und was die wahre Liebe ist. Und dann hast du einerseits den Teufel und den Engel links und rechts, einmal natürlich Teufel Barney, Engel Marshall, so einmal der Aufreißer, der sich nicht binden will und einmal der in der Beziehung, der keine andere haben möchte. Und dann hast du halt, die sind halt so dieses Männer-Dreier-Gespann, an denen man orientiert und dann werden halt noch die Frauen dazu gebracht. Einmal die Frau von dem Engel auf der einen Schulter und dann halt das Love Interest, das aber Gott sei Dank muss man sagen, dass Robin und Lily halt wahnsinnig meiner Meinung nach sehr gute eigenständige Figuren sind und nicht dann dafür da sind, die Männer zu supporten. Was sich ja auch darin zeigt, dass Hendrik, wir beide sagen, Robin ist unser Lieblingscharakter. Mhm. Hadi, würdest du so diese Analyse unterstreichen?
Ich würde, glaube ich, nochmal dagegen sprechen, und weil ich jetzt nochmal über das Ende nachgedacht habe und irgendwie die Serie baut sich ja, irgendwie ist auch eine krasse Entwicklung, was sie durchmacht, wie hart die, finde ich, wird teilweise, wenn es darum geht, irgendwie, dass man Träume hinter sich lassen muss, um neu aufbauen zu können und sowas. Und das passiert ja dann am Ende auch nochmal für Lilly, also da drehen sie das ja nochmal um, weil dieser Konflikt kommt ja nochmal hoch, als sie nach Italien möchte und Marshall kann jetzt Richter werden. Und am Ende, nach einem ganz langen Hin und Her, gehen sie ja wirklich nach Italien. Und Marshall wird im Jahre 2020 übrigens dann Richter. Und ja, deswegen würde ich da auch nochmal gegensprechen eigentlich.
Quasi, dass die Serie gar nicht so stereotypisch verläuft, wie man es glauben könnte am Anfang.
Ja, sie hat halt 9 Staffeln Zeit, um alles nochmal durchzuleuchten.
Und sie zu korrigieren auch. Vielleicht auch.
Ja. Ja, ich würde es nicht mal korrigieren, denn das ist, sie nimmt beide Seiten einmal auf.
Nimmt sich die Zeit, dann doch nochmal in Ecken zu leuchten, die vorher nicht beleuchtet waren.
Ja.
Hadi, hast du denn eine Lieblingsfolge? Ich weiß, es ist schwer, aber gibt es eine, die heraussticht?
Ich habe lange drüber nachgedacht.
Ja, okay.
Es gibt natürlich die Ananas-Folge und sowas alles, das Playbook, der nackte Mann, diese ikonischen Sachen irgendwie. Aber ich glaube, ich würde jetzt eine Folge nehmen, die wirklich wächst sogar, nachdem man die Serie durchgeschaut hat. Und zwar ist das von Staffel 8, Folge 20, ich weiß leider nicht den Titel. Mhm. Ah doch, die Zeitreisenden. Das ist die Folge, wo Ted und Barney am Anfang in der Bar sitzen und Ted überlegt, ob er zu Robots vs. Wrestlers geht. Mhm. Und dann Zukunfts-Barney und Zukunfts-Ted kommen und ihm erzählen, warum er da hingehen sollte oder nicht. Und die Folge endet einfach damit, dass Ted sich das alles ausgedacht hat, die Situation schon längst vorbei ist und er alleine in der Basis auf dieses Ticket schaut und dann einen Monolog anfängt, wo er sagt, irgendwie hätte ich damals schon gewusst, wo deine Mutter jetzt ist und dass wir uns in 45 Tagen kennenlernen würden, da wäre ich zu ihr hingelaufen. Und dann steht er, du siehst die Mutter nicht, aber er steht dann vor ihr am Ende und hält Monolog, dass er diese Zeit auch noch haben will mit ihr. Und das ist so, also sind wir jetzt im Spoilerbereich schon?
Ja, können wir auf jeden Fall machen. Spoiler für Richtung Ende.
Ja, also jetzt nämlich sehr harter Spoiler. Die Mutter stirbt ja am Ende. Also Tracy. Und die Folge ist so schon super emotional. Allein wie Josh Redden das spielt. Und wenn man dann noch diesen Kontext vom Ende hat, dann ist das wirklich herzbrecherisch.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Und jetzt, wo du davon erzählt hast, kommen auch die ganzen Emotionen wieder hoch. Ich habe fast glasige Augen bekommen gerade. Ich kann mich erinnern an den Moment, als er dann vor ihr steht und es so super emotional wird. Und da finde ich, dass How I Met Your Mother, was die Comedy betrifft, ist vieles nicht gut gealtert. Was die emotionalen Sachen betrifft, finde ich, ist die Serie wirklich immer richtig gut und on point gewesen.
Ja, also ich kenne keine andere Comedy-Serie, bei der ich so oft geheult habe.
Magst du eigentlich Scrubs?
Ich habe nur, glaube ich, die Hälfte gesehen. Aber mochte ich immer, ja. Aber bin ich nie so ganz reingekommen in sowas wie How Much Mother und sowas.
Das finde ich interessant, weil die beiden Serien für mich sehr viele Parallelen haben. Hendrik, hast du eine Lieblingsfolge?
Ich würde erstmal kurz nochmal Hardy fragen, wie oft er bei BoJack Horseman geweint hat.
Auch öfter mal, aber nicht so oft wie How I Met Your Mother. Also ich habe letztens einen Tweet auch abgesetzt, die 3 emotionalsten Serien sind für mich, also es war auch nicht gelogen, The Leftovers, How I Met Your Mother und Naruto.
Okay, ja, Leftovers würde ich mitgehen noch, Naruto kenne ich nicht. Mir fällt es total schwer, wirklich, deshalb habe ich jetzt wirklich auch bei Malcolm mittendrin oder so gemerkt, mir fällt es total schwer, so aus so einer zeitlichen Distanz mir eine Episode immer rauszugreifen, weil bei mir verschwimmt das dann eben immer zu einem großen Klumpen, so nach ein paar Jahren. Deswegen, also, was dann wirklich am ehesten noch in Erinnerung geblieben ist, ist dann die Robin Sparkles-Episode, die heißt The Slap Bed. Finde ich immer noch komisch, dass diese Slap Bed heißt, weil eigentlich geht es ja wirklich eindeutig um Robins Ausflug in das Teenie-Pop Segment, da wo dann Barney so ein Video von ihr ausgräbt und Let's komischerweise das genau was ich total seltsam finde im Nachhinein, ich habe ich hab mich ich habe mir die nochmal angeguckt, die Folge, und es ist total seltsam, dass sie das nicht aus dem Internet rausfinden, sondern dass Barney da irgendwo zu irgendeinem Archiv hingehen musste und das da irgendwie raussuchen musste, sondern oder nicht irgendwie, das ist nicht irgendwie, es ist kein nicht irgendwo bei YouTube oder so vergraben gewesen, sondern ja. Es ist nicht so, wie wir es heute machen würden.
Ja, nee. Es ist auch nicht so, wie man es, glaube ich, normalerweise vor 10 Jahren gemacht hätte.
Ja, nee,
wobei
ja,
genau. YouTube war natürlich bei weitem noch nicht das, was es jetzt ist, zu der Zeit, als das rauskam, muss man auch dazu sagen.
Ja, noch nicht das Gedächtnis der Menschheit so. Ja.
Ja.
Ja. Nee, deswegen, das ist jetzt irgendwie so schon eine der Folgen, die mir irgendwie dann noch am Ende wirklich als klar umrissene Erzählung in Erinnerung geblieben ist. Das kann ich bei anderen nicht sagen. Ich konnte mich tatsächlich jetzt wirklich an das, was ihr gerade erzählt habt, konnte ich mich nicht erinnern. Das ist, fand ich dann auch cool. Ich kann mich an Roboter-Wrestling erinnern, aber jetzt nicht an den spezifischen Moment, den ihr gerade beschrieben habt. Fand ich auch sehr... Vielleicht war es auch eine der Folgen, die ich nicht geguckt habe. Weil ich ja irgendwann nach Staffel 7, glaube ich, sogar habe ich ja so einen Filmriss. Einen absichtlichen Filmriss habe ich mir da hinzugefügt und habe dann irgendwie wieder... bei den letzten 3 Folgen der Serie nochmal angefangen. Ja.
Meine liebste Folge ist für mich der, neben dem Finale, zu dem wir ja dann jetzt gleich kommen werden, der emotionale Höhepunkt der Serie, und zwar die Folge Pocket Dial. Ich glaube, da, siehst du. Ich glaube, zu Deutsch heißt die Folge Letzte Worte. Und das ist Staffel 6, Folge 14. Und es geht darum, in der Folge zuvor hat Marshall erfahren, dass sein Vater gestorben ist, sehr plötzlich. Und in der Folge geht es um die Beerdigung von seinem Vater. Und sie sind natürlich alle vor Ort. Und Marshall hadert so ein bisschen damit, was die letzten Worte von seinem Vater waren. Und er hätte gerne eine emotionale Geschichte dazu zu erzählen. Und er hat eine Sprachnachricht, hätte ich jetzt fast gesagt, Anrufbeantworter, so nennt man das. Auf der Mailbox hat er eine Nachricht von seinem Vater, die ist sehr lang, und er hadert so ein bisschen damit, sich das anzuhören. Während der Beerdigung läuft er dann aber raus und hört sich's an und kommt drauf, dass es halt ein Pocket Dial ist, also dass er aus Versehen angerufen wurde und man hört nur das Rascheln vom Handy in der Hosentasche. Und das ist natürlich ein super niederschmetternder Moment. Allerdings kehrt sich das Ganze natürlich dann nochmal um. Also alle stehen da draußen vor der Kirche im Schnee, die Clique, alle 5, und Marshall hat halt das Handy in der Hand und heult und schreit, und dann hat er das auf laut gestellt, um quasi einen Standpunkt zu machen, wie schrecklich das ist, dass nichts von seinem Vater übrig bleibt als dieser Pocket Dial quasi. Und dann ertönt halt die Stimme von seinem Vater, der checkt, dass er die ganze Zeit seinen Sohn anruft, und dann sagt er halt noch 2 super emotionale Sätze, wie toll er ist und dass er ihn halt liebt. Und dieser Moment, och, der hat mich wirklich gebrochen. Also man muss auch schon versuchen, nicht wieder zu weinen anzufangen, wenn ich es hier erzähle. Das ist, finde ich, so ein unglaublich gelungener Moment, der halt sehr vieles sehr schön auf den Punkt bringt. Und auch einer der wenigen großen Marshall-Momente, finde ich. Marshall ist ja oft genauso wie Barney der Sidekick von der einen Seite. Und das ist halt so die Beziehung zu seinem Vater, so eine Sache, die, das haben sie wirklich schön herausgearbeitet. Hardy, du hast auch gerade so reagiert, ist auch eine Folge, die du sehr gern magst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, glaube ich, emotional den Moment aus der Folge davor noch besser, wie Lilly halt an der Bahn kommt und ihm die Nachricht überbringt. Das ist so furchtbar. Weil die Folge auch einfach da endet.
Ja. Jetzt habe ich glasige Augen.
Das ist so schlimm.
Ja, genau, wie sie vor Marshalls, McLarens, wie sie vor McLarens weinend aus dem Taxi steigt und ihm sagt, dass sein Vater gestorben ist.
Das und er
ist
sagt halt nur, ich bin noch nicht bereit dafür. Und boah.
Boah. Können wir einmal durchatmen.
Ich habe auch noch die Insta-Umfrage zur besten Folge hier. Da sind sich auch sehr viele einig, dass die Ananas-Vorfall-Folge die beste ist. Es wird aber durch die Bank weg eigentlich fast jede große Folge genannt. Also hier ist der Bro-Code drin, der nackte Mann, Swally, die Kackermaus aus der ersten Staffel, glaube ich. Die Folge, wo Marshall sein Auto abgeben muss, also da merke ich auch wieder, wie viele Megafolgen eigentlich dabei sind.
Ja, strotzt, das ist das Wort, strotzt nur so vor Folgen, an die man sich gut erinnern kann. Außer Hendrik, der sich nicht an alles so gut erinnert. Aber es ist ja auch immer eine Frage, wie sehr man resoniert einfach mit der Geschichte.
Das, was ihr jetzt zuletzt gesagt habt, die Kackermaus, die ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und auch die Pocket-Teil-Folge, das ist alles noch da. Ich glaube, es war wirklich die eine Folge, über die ihr vorhin gesprochen habt. Die war wahrscheinlich wirklich in diesem Zeitraum, wo ich da nicht geguckt habe. Also ich glaube, die emotionalen Sachen haben sich mir auch eingebrannt, auf jeden Fall.
Meine Zweitlieblingsfolge oder gleich auf mit letzte Worte ist für mich das Finale. Ich bin eine von dieser Minderheit, die das How I Met Your Mother Finale über alles liebt. Ich kann nicht aufhören, von diesem Finale zu schwärmen, weil es für mich nochmal eine ganz neue Ebene auf die Serie draufsetzt, was die alles dazugelernt hat in all den Jahren. Und Hadi, vielleicht magst du einmal ganz kurz, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass die Mutter stirbt. Kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was am Ende passiert, wie sich diese ganze Suche von Ted nach der großen Liebe auflöst?
Oh, ich versuche es kurz zu halten. die ganze letzte Staffel dreht sich ja eigentlich um die Hochzeit von Barney und Robin. Also sie sind ja dann in diesem Wochenendhaus, wo die Hochzeit stattfinden soll. Die achte Staffel fängt ja an damit, dass Ted am Bahnhof sitzt und von der Hochzeit gerade wegfährt. Mhm. Und man sieht dann kurz, wie der gelbe Regenschirm ins Bild läuft. Und das greift dann die neunte Staffel am Ende auf, nämlich auf der Hochzeit spielt Tracy, ich glaube, sie heißt Tracy, oder? Mhm. Also die Mutter. Sie heißt Tracy. In der Hochzeitsband und verlässt zusammen mit Ted früher die Hochzeit, wo sie sich dann am Bahnhof endlich kennenlernen. Das Schöne ist ja, dass davor erstmal alle Freunde von Ted sie kennenlernen und alles nochmal hochgespielt wird und dann ist ja sogar eine Folge gibt, wie Tracy ihn kennenlernt, wo das Intro auch nochmal gewechselt wird und sowas.
Ja.
Genau, das ist eigentlich dann der Strang von Ted, der da zu Ende geht und dann halt im Jahr 2030 endet, wo auf einmal die Erzählerstimme zur Ted-Stimme wird. Und er dann da sitzt vor seinen Kindern im Jahr 2030 und halt kurz davor rauskommt, ist, dass die Mutter gestorben ist und seine Kinder aber direkt merken, was eigentlich der Kern der ganzen Geschichte ist. Und das ist, dass er immer noch in Robin verliebt ist. Und dann am Ende, ich glaube, der letzte Shot ist ja sogar, wie er wieder vor ihrem Fenster steht mit dem blauen Horn und das hochhält.
Genau, quasi eine direkte Anbindung an Folge 1, wo er auch mit dem blauen Horn aus dem Restaurant, wo sie ihr erstes Date hatten, vor ihrer Wohnung steht und das hochhält, um ihr zu zeigen, dass er was will von ihr. Und das macht er dann ganz am Ende auch wieder. Und dazu muss man natürlich sagen, die Mutter ist bereits seit 6 Jahren tot, als im Jahr 2030, als er anfängt, die Geschichte zu erzählen. Und der Sprung quasi, oder beziehungsweise er lernt sie kennen, dann haben wir ganz viele tolle, so ein Zeitraffer quasi, wo wir erfahren, was in all diesen Jahren passiert mit den Figuren. Das dauert nur so ein paar Minuten. Und dann gibt's so eine Szene, wo quasi herauskommt, dass die Mutter krank wurde und gestorben ist. Das wird, glaube ich, nicht mal explizit gesagt, dass sie stirbt. Die Kinder sagen dann am Ende, Mom ist seit 6 Jahren tot. Also geh endlich zu Tante Robin, du bist so offensichtlich verknallt, also bitte stell dich mal nicht so an. Und ich glaube, dass diese ganz kurze Abhandlung davon, dieses Abrupte und generell, dass die Mutter stirbt, sehr viele Leute vor den Kopf gestoßen hat. Hendrik, wie hast du denn diese riesige Kontroverse um das Ende von How I Met Your Mother wahrgenommen? Was glaubst du, war da der Kern der ganzen Aufregung?
Der Kern der Aufregung ist tatsächlich, glaube ich, dass Christine Milioti, also die Tracy-Darstellerin, oder auch generell die ganze Figur, dass die eigentlich sehr beliebt war bei den Fans und alle sehr zufrieden waren mit der Wahl und dass sie dann am Ende mehr oder weniger, ja, wirklich sehr kühl ausgedrückt entsorgt wird, bevor dann eben Robin wieder ihren Platz einnimmt. Ich glaube, daran stören sich viele. Ich finde das gar nicht so furchtbar. Ich glaube, was mich eher an dem Finale stört, ist, dass, du hast es schon erwähnt, dass es ein Zeitraffer ist. Und ich frage mich, warum muss man so einen Zeitraffer einbauen, wenn man vorher 2 Staffeln wirklich auf der Stelle tritt Und dann, um dann wirklich am Ende nochmal so einen Sprint anzusetzen. Also man hätte Christine Milioti als Tracy viel mehr Raum geben können, um sich wirklich auch als Figur zu entfalten, um dann eben auch in das Erbe wirklich so einzutreten. Und das wird dir dann so ein bisschen genommen. Also der Figur und der Darstellerin. Und damit habe ich so ein bisschen meine Probleme gehabt. Und ich glaube, das ist auch das, woran sich viele Fans dann stören. Was meinst du?
Meine Folgefrage wäre, das heißt, du glaubst generell, dass sie stirbt, wäre nicht das grundlegende, und dass er dann wieder zu Robin geht, wäre nicht das grundlegende Problem, wenn der ganzen Erzählung mehr Raum gegeben worden wäre?
Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es viele Fans für sich so reflektieren, aber ich glaube schon. Ich glaube, wenn sie mehr Raum bekommen hätte, wenn das alles ein bisschen mehr hätte atmen können in der Sitcom, dann glaube ich, hätten sich, dann wäre da nicht so eine große Kontroverse daraus entstanden. Ich glaube, natürlich wäre das immer noch für viele ein Problem gewesen, dass am Ende eben nicht die Mutter, nach der alle gesucht haben, am Ende dann auch neben Ted sitzt. Aber ich finde ja gut, wie wo die Serie am Ende ankommt. Weil Robin ist natürlich von vornherein eigentlich das Endziel, wenn man so will. Also jeder weiß, dass es auf Robin hinausläuft, weil eine Sitcom-Regel das auch einfach vorgibt.
Es fängt ja auch mit Robin an.
Ja, genau. Und dann endet es auch mit Robin. Also ich finde den Hafen, in den How I Met Your Mother einläuft, eigentlich sehr zufriedenstellend.
Und Hardy, du als Deutschland größter How I Met Your Mother-Fan, wie wir vorhin ganz objektiv festgestellt haben, wie hast du das Ende wahrgenommen, als du es zum ersten Mal gesehen hast?
Ich war auch vor dem Kopf gestoßen, auf jeden Fall. Mhm. Ich mochte es trotzdem auch damals schon. Ich habe damals, glaube ich, sogar, das war mein erster Text, den ich geschrieben habe.
Ach.
Ich wäre damals auch mitgegangen zu sagen, dass sie zu wenig Raum bekommt. Aber jetzt, ich habe die letzte Staffel jetzt letzte Woche nochmal geschaut und war überrascht, wie viel sie doch in der letzten Staffel eigentlich drin ist und wie viel Raum sie da doch kriegt, und ich finde, da kommt sie halt an einen Punkt an, wo es dann auch genug ist, und ich habe überhaupt nichts gegen diese Montage am Ende. Das ist ja auch, wenn wir schon in diese Regeln gehen, so eine Sitcom-Regel, dass da am Ende irgendwie dieser Höhepunkt durch sowas dann nochmal kommt und eine Zeit zusammengefasst wird als emotionale Höhepunkt, und das funktioniert für mich vor allem in Verbindung damit, wie sie ja trotzdem damit nichts auserzählen, also wie Andrea gerade schon gesagt hat, dass der Tod von ihr ja nur ein Satz ist und sowas, das reicht dann schon.
Ja, so geht's mir tatsächlich auch. Ich hab bei How I Met Your Mother in Staffel 9 aufgehört zu gucken, weil ich wie Hendrik fand, dass es nur noch auf der Stelle tritt, und mir war auch einfach völlig egal, wer die Mutter ist. Mich hat das nie interessiert, weil diese ganze Muttersuche mich nie interessiert hat. Ich mochte einfach immer die anderen Figuren an How I Met Your Mother. Ted hat mich immer genervt, um ehrlich zu sein. Und seine Vorstellung von der großen Liebe hat mich immer genervt. Und deswegen war ich extrem überrascht, als dann plötzlich die Meldungen gab, boah, das Ende ist so krasser Mist und riesige Kontroverse um das Ende. Und dann bin ich halt neugierig geworden, wurde gespoilert auch und dachte so, ach krass, das ist ja mutig, dass sie das machen. Und dann habe ich mir halt die 9. Staffel dann zu Ende angeguckt und das Ende angeguckt und war so positiv überrascht, hat mich echt umgehauen. Ich fand das total faszinierend. Ich find's halt deshalb so toll, nur um das ganz kurz auszuführen, für alle, die das Ende vielleicht auch gar nicht mögen. Ich find's deshalb so toll, weil ich mit dieser romantisierten Vorstellung von der großen Liebe generell nicht zurechtkomme, die halt in den Medien propagiert wird, weil ich finde, dass es sehr, sehr Grund von sehr, sehr vielen Problemen ist auf dieser Welt, dass Leute immer an diese eine wahre Liebe glauben und wie man in How I Met Your Mother schön sieht, ja auch daran zerbrechen können, regelrecht, wenn sie nicht finden. Und man sich da auch selber viel damit kaputt machen kann und den Leuten sehr viel Druck auferlegt, wie man ja in der ersten Folge schon sieht, wenn Ted zu Robin sagt, oh Gott, ich liebe dich, obwohl sie sich gerade erst kennengelernt haben, weil er schon eigentlich den vorgefertigten Lebensplan hat, in den Robin hineinpasst, so. Und deswegen war ich so positiv überrascht, dass How I Met Your Mother, die ja ansonsten schon ab und zu natürlich die Sitcom-Stereotypen bedienen, da so einen komplett anderen Weg gehen, den ich wahnsinnig mutig und einfach so authentisch fand, dass mir das Herz aufging. Ja, Was ist denn eure Meinung dazu, Hadi? Sag mal.
Ich kann verstehen, dass man das irgendwie, es fühlt sich, finde ich, etwas konstruiert an tatsächlich, wie sie dann ausscheidet. Aber ich finde, es passt so perfekt in den ganzen Kern dieser Serie, was die Serie immer wieder gesagt hat, also was ich vorhin schon meinte, dass es immer darum ging, Träume, die man ewig lange aufgebaut hat, einreißen zu müssen, um daraus was Neues entstehen zu lassen. Und das passiert ja in dem Fall sogar in Teds Leben zweimal, dass er einmal den Robin-Traum aufgibt, um dann Tracy kennenlernen zu können. Und den Traum, der wird dann durch diese Krankheit eingerissen, dadurch kann er erst wieder zu Robin finden. Und also deswegen, ich finde es perfekt, also inhaltlich vor allem.
Ja, ich kann absolut verstehen, dass das, wie Hendrik ja bei einer anderen Sache vorhin, bei der Lilly-Sache vorhin schon meinte, dass es erzählerisch nicht perfekt umgesetzt ist. Das gebe ich sehr gerne zu, auch beim Finale, dass Leute sich vor den Kopf gestoßen fühlen, dass das halt, also die Tatsache, dass sie krank wird und stirbt und schon 6 Jahre lang tot ist, dass er die Geschichte erzählt, wir quasi in der letzten Sekunde erfahren, das kann ich absolut verstehen, dass das Leuten zu abrupt ist. Der Inhalt, die Message, wie du das auch gerade wunderschön zusammengefasst hast, Hadi, das ging mir halt wirklich, wirklich nahe. Und deswegen werde ich das Finale auch immer verteidigen. Hendrik, wie siehst du das denn am Ende, dass sie quasi so diese Idealvorstellung einreißen, damit dann was viel Besseres letztlich entstehen kann?
Ja, nee, ich glaube, dass das Lebensläufe nicht immer linear verlaufen. Das hat Hadi eigentlich sehr schön beschrieben. Ich glaube, da gehe ich auch mit. Nur ja, wir haben jetzt eigentlich schon das meiste besprochen. Also es fühlt sich unrund an, konstruiert und trotzdem. Ach, ja, ich glaube, was mich wirklich mehr mitnimmt am Ende als das Ganze. Als die Ehe oder auch die Familie, die sich dann am Ende dann um Robin dann vielleicht aufbaut, ist, glaube ich, wirklich einfach das leere Apartment, das ausgeräumte Apartment von Ted, Lily und Marshall. Ich glaube, das nimmt mich einfach mehr mit am Ende, weil damit, glaube ich, das Ende viel finaler ist. Ich glaube, das ist ein viel stärkeres Bild, glaube ich, für mich ist es ein stärkeres Bild als das blaue Horn am Ende. Einfach das leere, ausgeräumte Apartment, in dem so viel stattgefunden hat, als Symbol für das Ende einer Sitcom. Das hat mich echt zerrissen, auch als ich das nochmal geguckt habe jetzt. Einfach um vielleicht nochmal was Positives auch zu dem Finale aus meiner Sicht zu sagen. Solche Bilder sind schon wichtig für so ein Finale. Da läuft jemand wie Franz Beckenbauer 1990 im WM-Finale durch das Fußball-Content einschmuggeln, durch das leere Apartment. Und und dann geht die Tür zu und dann ist die Serie zu Ende. Ich für mich, es hätte auch einfach da schon enden können eigentlich. Also ein offenes Ende. Ich finde offene Enden viel besser als so vorgespult. Ich mag das bei Harry Potter zum Beispiel auch nicht, dass sie dann so Jahre in die Zukunft springen. Ich finde es viel schöner, wenn Erzählungen einfach auslaufen, weil ich dann mir viel besser vorstellen kann, wie diese Charaktere weiterleben. Das ist bei The Big Bang Theory, obwohl das im Finale da viel weniger emotionale Schlagkraft hat, ist es viel besser gelungen. Weil die hören einfach auf. Die sitzen da und essen da ihr chinesisches Essen und die Serie hört auf, aber rein theoretisch könnte es eben auch alles weitergehen, genauso wie vorher. Und das finde ich für eine Sitcom oder für das Gefühl, was eine Sitcom am Finale hinterlässt, finde ich das viel wertvoller. Das machen, ich glaube, bei Friends funktioniert das auch sehr gut. Also rein theoretisch könnten diese Charaktere weiterleben und wir könnten sie auch irgendwann nochmal wiedersehen bei einer Reunion. Und das finde ich bei How I Met Your Mother viel schwieriger, weil sie eben schon weit in die Zukunft springen und im Grunde diese Reunion schon stattfindet.
Aber das logischerweise nicht passieren, weil die Serie ja im Jahr 2030 schon anfängt?
Das ist nicht richtig. Also das, eigentlich geht's gar nicht anders. Eigentlich ist es schon eine gute Conclusion am Ende.
Das heißt, vermutlich müsste man dann eher sagen, dass das eigene Konstrukt dann ein bisschen auf die Füße fällt, ganz am Ende.
Vielleicht, ja, obwohl das eigene Konstrukt ja wiederum eine Stärke ist von How I Met Your Mother. Ne?
Naja. Also,
ja. Na, und im Endeffekt schaffen sie eigentlich die Ausgangssituation der ersten Folge nochmal neu. Mhm. Also es kann ja theoretisch so weitergehen, nur dass sie halt jetzt alle in ganz anderen Phasen in dem Leben sind. So.
Ich finde, das auch, gerade wie gesagt, ich habe mir einfach gestern die erste und letzte Folge angeguckt, weil ich das immer super finde bei Serien, um zu gucken, wie hier beim Melke mittendrin Podcast, Hendrik, den ihr euch übrigens alle gerne anhören könnt, war das ja auch so eine perfekte runde Sache mit der allerersten und der allerletzten Folge, auch gerade was sie da in Bildern noch geschaffen haben. Und bei How I Met Your Mother haben sie das halt auch genauso hinbekommen. Ich finde auch, dass da ein bisschen zu viel teilweise drin war oder zu zäh war dann in Staffel 8 und 9. Aber so dieses ganze Konstrukt der Erzählung und dass es immer wieder ständig nur um Robin geht und dass es mit Robin anfängt und wie es dann eben mit Robin endet und trotzdem, wie Hardy schon meinte, in Staffel 9 der Mutter dann doch einige mehr an Raum gegeben wird, als man vielleicht in Erinnerung hat, dass das alles sehr gut ineinander passt in einzelnen Ausführungen, es vielleicht dann doch ein bisschen hakt oder hapert.
Es ist kitschig, aber auf manchmal positive Weise, also zum Beispiel das, ich glaube, am meisten schlucken muss ich dann schon auch bei der Barney-Szene, wenn er dann vor seiner Tochter dann steht und sich seine Gesichtszüge dann total verzerren vor Glück in dem Moment einfach. Das ist ein großer Kitsch-Moment und das ist sowas herzustellen nach 9 Folgen für einen Charakter, das ist eine große Kunst, eine große Sitcom-Kunst einfach. Dann trotzdem getrübt wurde das dann wiederum, dieser Moment, dadurch, dass dann die Mutter bei Barney einfach nur 31 heißt, und also die Nummer 31. Mm. Und dann hat, also es bleibt also wieder eine Frau ohne Gesicht bei ihm. Also das ist wiederum nicht ganz schön zu Ende erzählt. Ja, aber trotzdem ist es ein guter Moment für Barney, mit einem Fehler dabei.
Obwohl es ja zu ihm passt, oder?
Ja, was meinst du jetzt, was passt?
Naja, er überwindet ja nicht seine Vergangenheit so.
Ja, genau, das meinte ich ja vorhin auch schon, er macht dann eben so weiter. Aber man hätte es ja auch irgendwie als Zäsur noch irgendwie reinbauen können, dass es sein Bild auf Frauen sich verändert.
Ja, das hast du ja aber. Das ist ja dann, wenn er in der Bar ist und dann kommen die jungen Mädchen da und er sagt denen, sie sollen nach Hause gehen, das ist schon spät.
Genau, das hast du dann im allerletzten Moment. Da gab es tatsächlich auch viel Kritik am Ende. Gerade Hardy, weil du ja meintest, bei Instagram waren so viele Leute, die Barney so toll finden. Ich glaube, viele Barney-Fans, die eben nicht finden, dass das schlecht gealtert ist, sondern die ihn feiern, auch so ein bisschen unreflektiert, was das halt für die Frauen bedeutet, wie er so drauf ist und dass das alles immer auf Kosten der Frauen geht. Das finde ich halt irgendwie ganz interessant, dass da am Ende das alles auch so abrupt geschieht. Und wie fandest du denn die ja schon ziemlich schnelle Wandlung von Barney am Ende durch seine Tochter, die er bekommt?
Ich finde halt, dass es Sinn macht. Und er kriegt ja über die Serie hinweg immer wieder Knackse in seiner American Psycho-mäßigen Persona da. und ich meine, ein Kind zu kriegen ist dann wahrscheinlich das, was es halt auch in Wirklichkeit ultimativ aufbrechen kann. Und ich finde, was er sagt, dann ein bisschen, das finde ich dann ein bisschen sehr kitschig irgendwie. Aber den Moment an sich, ich glaube, es wäre noch mal stärker, wenn er nichts sagen würde, einfach in dem Moment. Mhm. Aber sonst finde ich es super.
Ja, er sagt ja vorher in der Folge, es wird nie eine Frau geben, zu der er, wenn er sie das erste Mal sieht, sagt, ich liebe dich und alles, was mir gehört, ist deins. Und am Ende sagt er das halt eben zu seiner Tochter. Insofern finde ich das schon auf eine Art und Weise, trotz des überbordenden Kitsches, ich glaube, die Serie war nie kitschiger als in diesem Moment, aber dass ausgerechnet Barney diesen Moment kriegt, finde ich dann auch eine interessante, wenn auch ein bisschen abrupte Redemption.
Ja, mir fällt das eigentlich auf. Müsste in dem Moment Violent Crimes von Kanye West laufen, das wäre perfekt.
Kannst du das irgendwie mal summen, Hardy? Weil ich habe das jetzt gerade nicht vor Augen. Nein. Nee, aber ich glaube, die Autoren waren sich einfach sehr bewusst, wie beliebt Barney ist. Und deswegen wollten sie ihm auch noch mal so einen großen Moment schenken. Der wirkt ja auch so ein bisschen isoliert in der letzten Folge, oder? Oder kam mir das vor?
Der wirkt tatsächlich ein bisschen isoliert, dadurch, dass die letzte Folge ja auch sehr viel springt, von großem Moment zu großem Moment. Was ja auch so ein bisschen das Überthema der letzten Folge ist, wir müssen alle da sein für die großen Momente, von daher passt es auch wieder von der Erzählung her irgendwie, aber das stimmt schon und Neil Patrick Harris ist ja auch ein fantastischer Schauspieler, der seine Möglichkeiten ja auch bei weitem noch nicht ausgeschöpft hat in der Rolle von Barney Stinson, aber das schon comedy-mäßig, wie er das alles darstellt, ist schon eine Leistung und dass er dann auch den Spagat zu dem krassen Kitsch schafft, ist schon, also Hut ab.
Das ist echt eine riesige Spannweite, die eigentlich total unterschätzt ist, was er da macht, auch mit den Musical-Folgen und sowas. Das ist unfassbar.
Ja, Neil Patrick Harris ist sowieso eine absolut faszinierende Persönlichkeit. Der hat ja auch selber, glaube ich, 3 Kinder mit seinem Mann und ist auch generell, finde ich den, ich folge dem überall, wo man ihm folgen kann. Und ich finde es auch immer so faszinierend, dass er halt Barney Stinson gespielt hat, weil das in meiner Vorstellung so gar nicht zusammenpasst alles. Aber ja, mit der Wendung am Ende vielleicht dann doch schon ein bisschen mehr, wenn er dann quasi Vater wird und diese Gefühle hat plötzlich dann gegenüber seiner Tochter.
Ja. Habt ihr eigentlich jemals dieses alternative Ende gesehen? Weil es gibt ja irgendwie noch sowas, was dann auch für die Fans dann, die unzufrieden waren, veröffentlicht wurde, oder? Das ist auf irgendeiner DVD auch irgendwie enthalten. Kennt ihr das? Weil ich habe das nie gesehen.
Sowas will ich nicht sehen.
Ich eigentlich auch nicht.
Das ist tatsächlich, glaube ich, meine erfolgreichste oder zweiterfolgreichste News, also von den Aufrufen, von den LeserInnen her, die ich jemals beim Moviepilot geschrieben habe, dass es ein alternatives Ende zu How I Met Your Mother gibt. Und ich weiß, dass ich es mir damals angeguckt habe, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, es fehlt halt einfach ein Teil. Also ich glaube, dass die Mutter halt nicht stirbt und das mit Robin einfach dann fehlt am Ende. Aber hundertprozentig kann ich es euch nicht sagen.
Ich habe das auch nur so nachgelesen. Ich glaube, das ist genau der, ich glaube, mehr ist es auch wirklich nicht. Sie stirbt nicht und Robin tritt dann doch nicht nochmal in Teds Leben. Ja.
Genau, also es wird einfach ein bisschen mehr offen gelassen, finde ich. Hardy ist nicht begeistert.
Mir hätte es wahrscheinlich besser gefallen. Ich muss es mir vielleicht nochmal angucken.
Übrigens haben auch auf Instagram 71% der Leute bei fast 2000 Abstimmungen dafür gestimmt, dass das kein gutes Ende ist.
Oh je. Wie viele, sorry, kann ich die Zahl nochmal hören? Das habe ich jetzt gerade nicht.
Es waren 71% und das sind in Stimmen, lass mich kurz nachschauen. 1322 Leute.
Okay.
Gegen 539 Stimmen dafür, dass es perfekt ist.
Einer dieser perfekten Stimmen bin ich übrigens. Ich bin das gestern auch nochmal durchgegangen, was Hardy, was du auf Instagram gepostet hast für den Podcast und habe auch überall brav und sorgfältig meine Stimmen und
ich habe deine
Meinungen.
Antworten gesehen.
Ja. Ich habe ganz viele Herzen und Smileys dazu gemacht, dass du dich freust. Ja, ich glaube, damit sind wir nicht nur am Ende der Serie, sondern auch am Ende des Podcasts angekommen. Hardy, Hendrik, habt ihr noch eine Sache zu How I Met Your Mother? Bei Hardy sicher ganz viele, aber eine wichtige Sache, die wir jetzt noch vergessen haben zu besprechen, irgendwelche letzten Worte für die Serie.
Ich habe alles losgeworden zu dieser Serie, glaube ich. Ich brauchte diesen Podcast, glaube ich, auch immer, um mir über viele Sachen klar zu werden.
Ja. Das ist schön. Vielleicht hatte das den Effekt ja auch auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch nach zum 15-jährigen Jubiläum nochmal über ein paar Sachen klar geworden seid. Vielleicht hat der eine oder die andere ja auch Lust bekommen, die Serie nochmal zu gucken. Da hatten uns ja auch bei Lost zum Beispiel, als wir darüber geredet haben, viele Leute danach geschrieben, dass sie Lust bekommen haben, das nochmal zu gucken. Hardy, letzte Worte zu deiner Lieblingsserie.
Ich würde jetzt am liebsten nochmal anfangen, aber ich glaube, ich schaue dann mal lieber Scrubs nochmal, damit ich das dann auch mal gemacht habe. Und ich frage mich immer noch, warum ist dieses Intro so klein, wenn mir das irgendjemand erzählen kann. Das ist keine Kritik an dem Intro, aber ich frage mich das seit 15 Jahren.
Aber die Buchstaben sind ja auch klein, ne? Also die Namen sind ja alle klein geschrieben. Vielleicht ist das so ein Meta-Ding irgendwie. Keine Ahnung, ich kann es mir jetzt auch nicht genau erklären, aber.
Ich habe mich auch mal verirrt. Soll es irgendwas erzählen, dass es so diese Erinnerungen sind, diese Fotos irgendwie, aber.
Ich glaube.
Ich verstehe es nicht.
Ich glaube, dass, also der Designer des Intros von How I Met Your Mother gerade zuhört, was ich mir leider nicht vorstellen kann, aber vielleicht kennt ihn ja jemand, der zuhört, dann fragt ihn bitte, oder sie, fragt sie oder ihn bitte mal, warum das so klein ist. Ich meiner Vermutung wäre, wie du schon meintest, dass das darstellen soll, dass die Fotos Erinnerungen sind an tolle Momente.
Vielleicht sieht das ja so aus, als wenn man irgendwie durch eine Kamera gucken würde oder so. Vielleicht ist das. Das ist so ein schwarzer Rahmen da irgendwie da drum, so wie bei einer Polaroid-Kamera vielleicht.
Auch interessante These, wenn ihr da draußen auch eine These habt, warum das Intro so klein ist, weil Hardy kann wirklich, wirklich nicht schlafen deswegen, seit 15 Jahren kann er nicht schlafen deswegen, dann schickt uns eure These, warum dieses Intro so klein ist. Ich hatte das tatsächlich auch gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so klein ist.
Hardy ist wie dieser
schaut
eine...
Schaut Crocodile Dundee 3. Ja.
Nee, aber Hardy ist ein bisschen so wie dieser eine Mann, der Barney beobachtet, wie er aus seiner Wohnung rausgeht, um dann vor der Tür zu furzen und sich dann den Kopf darüber zerbricht und dann wirklich dem nachgeht. Könnt ihr euch daran erinnern? Der zerbricht ja auch dann an der Frage, warum geht dieser Mann da immer vor die Tür und dann immer zur selben Zeit um 18 Uhr am Abend. Ja, genau, das ist Hardy.
Okay. Das fand ich schön. Crocodile Dundee 3. Es ist auch ein guter Abschluss und wer die Folge Letzte Worte gesehen hat, weiß auch, was damit gemeint ist. Dann sind wir am Ende unseres Hall mit Your Mother Hauptteils, unseres Hall mit Your Mother Podcasts angekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, drüber zu reden und vor allem natürlich auch nochmal loszuwerden, wie großartig Robin ist und wie sehr ich das Ende mag. Ein riesiger Dankeschön geht natürlich vor allem raus an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis hierhin dabei wart, dass ihr vielleicht auch andere Folgen von Streamgestöber schon gehört habt, dass ihr Fans seid und ich würde euch ganz doll darum bitten, weil ihr uns wirklich, wirklich sehr damit helft, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Bei zum Beispiel Apple Podcasts geht das oder bei Podcast Addict. Da kann man Sternebewertungen vergeben und man kann auch Kommentare schreiben. Kommentiert, was ihr in unserem Podcast mögt oder schreibt uns konstruktive, am besten Kritik, keine destruktive Kritik, das ist immer nicht so schön. Die könnt ihr uns auch sehr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Bewertet uns, kommentiert uns, das hilft uns enorm, dass noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden und dass wir den Podcast lange machen können. Und wir haben auch ein ganz tolles Feedback per E-Mail bekommen von dem Luca. Er hat geschrieben, ich höre sehr gerne euren Podcast. Da ihr des Öfteren auch Join erwähnt, gehe ich davon aus, dass ich euch auch Serien empfehlen darf, die dort laufen. Dort wäre allen voran Nancy Drew interessant, eine der CW-Serie, mein Serienhighlight dieses Jahres und eine absolute Empfehlung. Ihr müsst darüber berichten, bitte. Da ich noch nicht weiß, ob jemand bei uns Nancy Drew geguckt hat oder guckt und wir darüber was im Podcast machen, habe ich einfach mal die Empfehlung von Luca direkt vorgelesen. Also an alle da draußen, Luca empfiehlt euch Nancy Drew bei Join. Guckt doch da auf jeden Fall mal rein. Und ein Hinweis noch, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, die wir in einem Podcast nehmen. Also wenn ihr gern Teil des Podcasts wärt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht einfach an podcast@moviepilot.de. Ja, und dann sind wir wirklich bei der Verabschiedung angekommen. Wenn ihr thematisch weitere passende Folgen hören wollt, vielleicht auch welche, wo es um Sitcoms geht vor allem, dann kann ich euch, wie vorhin schon erwähnt, die Folge von Hendrik und mir zu 20 Jahre Malcolm mittendrin empfehlen und warum das eine wirklich geniale und revolutionäre Sitcom auch ist. Und ich habe mit Jenny einen Podcast aufgenommen zu Brooklyn Nine-Nine und wie die Serie sich jetzt gerade neu positionieren muss in der ganzen Debatte um die US-Polizei. Da ist auch eine sehr spannende Diskussion daraus entstanden. Hendrik, sag doch mal unserer Hörerschaft, wo man dich außerhalb des Podcasts lesen, hören, sehen kann.
Also ihr könnt mich vor allem lesen bei Twitter, da heiße ich Hokkaido Kürbis. Oder bei Moviepilot, da schreibe ich unter Hendrik Busch und da habe ich auch schon viel über Sitcoms geschrieben, unter anderem über das Genre der WG-Sitcom, vor allem erklärt an The Big Bang Theory. Muss man ein bisschen graben, bis man den Artikel findet, aber der ist sehr gut.
Ach, den Artikel, den packe ich in die Shownotes, da muss man da nicht graben. Den kannst du mir nachher schicken, dann packe ich den da rein. Hardy, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts finden? Oder willst du überhaupt gefunden werden außerhalb des Podcasts?
Ja, ihr könnt mich finden auf Twitter unter Hardy Mazing, auch unter dem Namen auf Moviepilot. Und natürlich spiele ich ja mit die Moviepilot Instagram und Facebook-Kanäle auch.
Genau, dann habt ihr jetzt die Stimme zu den Instagram-Stories, die ihr immer seht bei Moviepilot Instagram. und Facebook. Genau, und mich findet ihr unter Andrea Wöger, meinem Klarnamen, bei Twitter und Instagram und Moviepilot und bei Moviepilot auch unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Da schreibe ich auch Sachen, vor allem über Serien wie Supernatural, Blacklist, Walking Dead und Vikings, die ganzen großen Dinger da draußen, durch die ich mich teilweise gequält habe. Teilweise habe ich sie auch sehr gerne geguckt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt gesund. Danke, danke fürs Zuhören. Es hat uns sehr gefreut, diesen Podcast für euch aufzunehmen und über How I Met Your Mother zu diskutieren. Und ja, bleibt gesund, habe ich schon gesagt, aber man kann es auch zweimal sagen. Und tschüss und stream was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.